Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Zahl, die klingelt Ihnen bestimmt noch in den Ohren. 19.200 Menschen könnten sich zu Weihnachten täglich neu mit dem Coronavirus anstecken. Zumindest, wenn es so weitergeht wie bisher. Das soll Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt haben. Dafür ist sie viel kritisiert worden unter dem Stichwort Alarmismus. Und jetzt ist Weihnachten noch 76 Tage weit weg, also noch lange. Schon jetzt aber haben wir 4.500 bestätigte Neuinfektionen jeden Tag. Da klingt Merkels Zahl plötzlich gar nicht mehr so furchtbar realitätsfern. Lässt sich diese Entwicklung noch aufhalten? Das frage ich Professor Timo Ulrichs. Er ist Infektionsepidemiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Herr Ulrichs, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Krakowski.
Sie sind ein international viel zitierter Tuberkulose-Experte. Wie sehr lassen sich eigentlich die Erkenntnisse über die Ausbreitung von Ansteckungen mit Bakterien vergleichen mit der Gefahr von Viren wie SARS-CoV-2?
Naja, also es ist ja in der Tat eine bakterielle Infektionskrankheit. Allerdings ist die Dynamik der Ausbreitung und auch das pandemische Geschehen durchaus vergleichbar. Wir haben mit der Tuberkulose ja eine Pandemie, wenn man so will, die schon chronisch bei uns eben vorkommt und auch so ein bisschen vergessen ist. Die Übertragungswege sind ähnlich. Es handelt sich auch um eine Tröpfcheninfektion. Und es ist auch eine sehr komplizierte Interaktion zwischen dem Erreger und dem Wirtsimmunsystem, sodass es eben auch sehr schwierig ist, da entsprechend einzugreifen. Allerdings gibt es bei der Tuberkulose, anders als bei den Coronaviren, tatsächlich sehr gut wirksame Medikamente.
Die fehlen uns hier noch. Was können Sie jetzt dazu sagen, woher dieser steilere Anstieg kommt, den wir seit gestern, vorgestern beobachten können, an Neuinfektionen, die bestätigt sind?
Naja, also wir haben ja schon diesen langsamen Anstieg schon seit dem Spätsommer etwa. Und jetzt nehmen die Zahlen also schon etwas schneller zu. Ob wir jetzt schon einen exponentiellen Anstieg haben, das können wir eigentlich noch gar nicht sagen, weil wir eben den weiteren Verlauf noch nicht abschätzen können. Aber was wir sagen können, rückblickend auf die letzten Tage, wir sehen eine Beschleunigung in der ganzen Geschichte. Und das ist das, was uns Sorgen machen sollte. Denn auch wenn die Zahlen nicht vergleichbar sind mit dem Frühling, wo wir ja noch sehr viel weniger getestet haben, wenn man alles wegstreicht und die positiven Rate vor allen Dingen zugrunde legt, die auch langsam steigt, dann sehen wir netto einen Anstieg. Und das bedeutet, dass eben das auch zu einem schnelleren, stärkeren Anstieg kommen kann, bis hin zu den Zahlen, die Angela Merkel vorgerechnet hat, also mit einer Verdoppelung der neuinfizierten Zahlen jeden Monat. Und dann landen wir in der Tat bei solchen hohen Zahlen.
Das sagt ja auch Ihr Bonner Kollege Hendrik Streeck, der vor allem über HIV forscht, über das AIDS-Virus, also jetzt aber auch Corona-Experte werden musste, mangels Masse. Auch er sagt, Merkel habe recht, 20.000 ist zu Weihnachten möglich. Aber das bedeutet nicht dasselbe, was diese Zahl noch im März bedeutet hätte. Was heißt das denn?
Naja, im März haben wir eine ziemlich große Dynamik gesehen in der Ausbreitung. Und wir waren auch eben noch nicht richtig vorbereitet. Das ist jetzt alles etwas anders. Wir haben die Kapazitäten erhöht in der Versorgung von Covid-19-Patienten, auch die Intensivbettenzahl. Das ist alles natürlich sehr gut. Trotzdem sollten wir es ja nicht so weit wieder kommen lassen, dass wir auch eine starke Auslastung dieser Bettenzahlen haben. Und deswegen ist auch jetzt schon ein solcher Anstieg eben so ein Alarmzeichen, dass wir da gegensteuern sollten, um eben auch diejenigen, die dann ein höheres Risiko haben, von der Infektion auch zu einem Covid-19-Patienten zu werden, zu schützen. Und das sind vor allen Dingen die Älteren in unserer Bevölkerung.
Bräuchten wir da eventuell einen neuen Marker, also eine neue Zahl, die die Gefahr anders darstellt, wenn die Zahl der Neuinfektionen selbst nicht alles entscheidend ist? Denn die Intensivbettenlage in Deutschland ist ja nach wie vor steht auf grün. Also da gibt es ja noch keinen erhöhten Bedarf.
Ja, das ist richtig. Noch steht sie auf grün. Wenn wir uns in den Nachbarländern umsehen, da ist das schon lange nicht mehr so der Fall. Das ist einfach nur zeitversetzt, dass dann das auch wieder zunimmt. Und wenn man sich ansieht, wie die Altersverteilung ist bei den Neuinfizierten, also jetzt auch bei den 4.500, die jetzt gemeldet wurden, dann nimmt der Anteil älterer Menschen wieder langsam zu. Und das ist natürlich nicht gut, weil dann eben das Risiko auch groß ist, dass da auch sehr viele behandlungspflichtig Covid-19 entwickeln. Das heißt, wir sollten es nicht so lange warten, bis wir dann wieder diese ganzen Patientenzahlen sehen, sondern jetzt versuchen, solange wir das noch können und auch die Eindämmungsmaßnahmen noch eigentlich ganz gut möglich sind, dann auch so etwas tun.
Die Politik steht jetzt natürlich erheblich unter Druck. Sie wird beraten von Epidemiologen und Virologen, aber sie ist diejenige, die das Handeln verantworten muss. Auf der einen Seite muss sie natürlich Dinge einschränken, um nicht untätig zu sein. Auf der anderen Seite wird sie genau dafür kritisiert, weil sie damit auch Grundrechte einschränkt. Welche von den Maßnahmen halten Sie denn für richtig? Fangen wir mal an bei der Sperrstunde, die jetzt in Berlin eingeführt wurde, von 23 bis 6 Uhr.
Ja, also das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die sicherlich etwas sonderbar anmutet, aber durchaus gute Konsequenzen haben könnte, denn also der Genuss von Alkohol kann in der Tat dazu führen, dass man in solchen Situationen des gemeinsamen Feierns dann eben die Corona-Regeln leichter missachtet. Und das haben wir jetzt ja auch schon beobachtet. Das ist nicht nur in Berlin der Fall, sondern überall woanders auch, übrigens auch in anderen betroffenen Ländern, sodass dann solche Maßnahmen mittelbar schon dazu beitragen könnten, dass wir hier auf der sicheren Seite sind. Allerdings ist das in der Tat etwas Neues, was man so noch nicht gewohnt ist. In Berlin muss man sich da erstmal dran gewöhnen, aber eigentlich zumutbar, wenn es nützt, dass man eben das als solidarisches Handeln auch begreift, um eben die Risikogruppen zu schützen.
Was halten Sie von den Beherbergungsverboten, die manche Bundesländer jetzt verbindlich gemacht haben für Reisende aus Risikogebieten, wie zum Beispiel Berlin oder Hamm, die dann nicht mehr in gewerblichen Pensionen und Hotels übernachten dürfen? Bringt das was?
Ja, das halte ich für nicht so richtig zielführend, denn es ist so ein alter Reflex, also sich abzuschotten gegenüber Gebieten, wo eben noch etwas mehr auftreten. Diese alte Zahl von 50 pro 100.000 Neuinfizierten als Grenze zu sehen, das war ja die Zahl vom Frühling, die da festgelegt worden ist, weil man so etwa abgeschätzt hat, dass das ein Wert von Neuinfizierten sein könnte, der dann also auch zu einer Überlastung von Gesundheitsämtern und Krankenhäusern führen könnte, mittelbar dann mit den Patienten zum Beispiel. Aber das ist natürlich immer noch sinnvoll, dass wir eine solche Grenze haben. Allerdings, wenn wir nur die Beherbergungen in Hotels zugrunde legen, dann ist das nicht so wahnsinnig zielführend, denn in einem Hotel lassen sich hervorragend die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten, ganz anders bei privaten Besuchen und Feiern, die nämlich nicht damit erfasst werden. Und das ist das große Problem. Also man sollte generell auf Vorsicht und Achtsamkeit hinweisen, dass wir jetzt eben die Disziplin aufrechterhalten in diesen Zeiten. Und die Maßnahmen, die besprochen werden, sollten sich konzentrieren auf die Hotspots selber. Also zum Beispiel auf das Zentrum von Berlin oder eben auf die anderen Gegenden, wo jetzt eben diese Grenze überschritten worden ist. Und es ist auch sehr schwer handhabbar mit diesen Beherbergungsverboten, wenn zum Beispiel dann in einem Kreis wie Vechta dann diese Grenze wieder unterschritten wird, über Tage oder Wochen, dann kann man dann plötzlich wieder reisen. Und das ist irgendwie alles sehr schwer nachzuhalten. Deswegen halte ich von diesen Beherbergungsverboten eigentlich ziemlich wenig.
Andere Länder haben längst eine Maskenpflicht für ihre Bürger auch im Freien eingeführt. Halten Sie das für gut? Wäre das etwas, um die Infektionszahlen einzudämmen?
Ja, das ist also auch schon durch Studien gut belegt, dass eine Ausweitung der Maskenpflicht tatsächlich zu messbaren Ergebnissen führen kann. Also es gibt gute Beispiele weltweit. Also in Singapur wird das sehr streng gehandhabt und mit entsprechenden Erfolgen. Und es gibt auch Hochrechnungen für alle größeren Länder von einer amerikanischen Institution, die sich immer mit diesen epidemiologischen Entwicklungen auch für die Zukunft berechnet befasst. Und da ist also ganz deutlich auch für Deutschland schon ausgerechnet worden, wenn wir das mit einer konsequenten Maskenpflicht auch im Freien hätten, dann könnten wir, zugrunde gelegt, dass wir tatsächlich ein exponentielles Wachstum bekämen, bis zu 13.000 Todesfälle verhindern.
Sagt Professor Timo Ulrichs, er ist Infektionsepidemiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Mit ihm habe ich gesprochen über die neuen Corona-Infektionszahlen. Herr Ulrichs, Ihnen herzlichen Dank.
Ihnen auch. Wiederhören.